Hallo, hallo, die 38. Folge vom Filmfenster ist zurück und heute geht es vielleicht sogar schon um den besten Science-Fiction-Film vom Jahr und um einen gross diskutiertesten Film, glaube ich, auch von diesem Jahr. Es geht ein bisschen um Wüste, es geht ein bisschen um Würmer und mit mir zusammen ist am Start der Moski. Moski, bist du ready für das grosse Science-Fiction-Epos, das wir heute besprechen wollen?
Ja, ich würde sagen, es ist nicht nur einer der grössten Filme oder Science-Fiction-Filme, sondern einer der meist erwartesten Filme überhaupt von diesem Jahr, oder? Also, da nicht klein stapeln, nur
wir werden ja nahtlos eigentlich das Thema wieder aufgreifen, nachdem wir in der letzten Folge schon ein grosses Science-Fiction-Thema auch noch hatten, das ich mehr habe. Darum da kannst du heute bei unserem Blockbuster brillieren, wo wir darüber reden wollen. Und ich meine, ihr habt es wahrscheinlich eh schon alle rausgehört. Heute geht es in einem grossen XXL-Review im 38. Filmfenster um Dune Part 2. Und wir werden auch noch ein bisschen auf die Filmgeschichte zurückschauen von Dune und was mir so für einen Eindruck hatten. In diesem Sinne gehen natürlich noch Grüße aus an unseren lieben Kollegen Tommy. Der liegt ein bisschen kränkelnd daheim und tut heute sich ins verdiente Bett verabschieden. Entsprechend ja. Machen wir das heute zu zweit, aber wir sind ja. Ready, oder?
Ich glaube, der Tommy wurmt sich ein bisschen.
Achtung, Wortspiel!
Dass er nicht dabei sein kann. Ja,
es wüsste, wurmt ein bisschen, genau. Nein, ja, er wird sicher in der kommenden Folge sicher noch einen kleinen Slot bekommen, dass er auch noch seine Meinung abgeben zum grossen Epos von diesem Jahr. Und ob es wirklich ein Epos ist, das finden wir heute noch raus. Dune, grosse Movie-Historie, ein grosses Franchise, aber auch ein sperriges Franchise, eine grosse Literaturvorlage, immer wieder heiss diskutiert und jetzt hat doch vor gut 3 Jahren beziehungsweise 4 Jahren sich der Denis Villeneuve, grosser Drehbuchautor und Regisseur, dem Stoff angenommen mit Dune Part 1 und jetzt also leicht verschoben aufgrund von einem grossen Streik in Hollywood, sind wir doch noch in Genuss gekommen, Anfangs 24 von Dune Part 2. Bevor wir noch ein bisschen über Dune allgemein reden, vielleicht eine Frage an dich, Moski. Was ist so ein bisschen dein Bezug zu Dune und da natürlich Dune im Sinn von der filmischen und literarischen Vergangenheit? Wie hast du dort Bezug dazu gehabt bis jetzt?
Ja, eigentlich sehr wenig. Also Bücher habe ich nicht gelesen. Da erzählst du ja dann noch etwas.
Also ich habe den grössten Teil auch nicht gelesen, aber ich habe noch...
Nein, aber was es alles genau, was, genau, was so ein bisschen rum ist. Und es ist ja schon manchmal versucht worden, das zu verfilmen. Und das ist manchmal mehr, manchmal weniger gelungen. Respektive auch Adaptionen dazu, aber da habe ich eigentlich auch fast nichts gesehen, was da oben ist. Muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, außer natürlich Dune 1 habe ich natürlich gesehen.
Hast du den ersten grossen Verfilmungsversuch von David Lynch gesehen?
Ja,
aus den 80er Jahren.
Ja.
Ich habe auch nur noch so vage Erinnerungen dran. Ich habe ihn auch gesehen. Aber wir werden das heute noch schnell kurz andiskutieren, bevor wir dann ins grosse Review reingehen vom neuen Dune Part 2. Und ja, ich bin gespannt. Was ist so, was denkst du so? Also, was waren jetzt deine Erwartungen für den Part 2 und nach dem Part 1? Also, bist du noch mehr gehypt gewesen oder eher so ein bisschen neutral? Oder wie bist du jetzt in das Kino reingegangen, letzten Donnerstag?
Ja, also ich war recht gehypt gewesen, muss ich sagen. Einfach weil ich oder Dune 1 schon ein paar gut gefunden. Und auch Trailer und so, das hat alles wahnsinnig gut ausgesehen.
Jetzt habe ich gemeint, du schaust nie einen Trailer.
Ein bisschen habe ich drin
geschaut. Hast du ein bisschen reinschauen?
Ja, ein bisschen gewundert bin ich. Und natürlich eben das Eis wahnsinnig gut gewesen. Einfach weil das ist einfach gemacht für das Kino. Da kommen wir ja wieder dazu, ob es das wieder hat geschafft. Und darum bin ich schon recht gehypt gsi. Muss aber zugeben, ich habe vorgängig, ich habe zwar das eins nicht nochmal eine Rewatch gemacht, aber ich habe so wie eine Zusammenfassung geschaut auf YouTube. Einfach so für mich nochmal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, ja, was sind da überhaupt für Leute gewesen, was ist dort gegangen, was gibt es da für verschiedene Völker, ja, was ist überhaupt im Eis so passiert, weil es ja nahtlos eigentlich anknüpft an den ersten Film. Genau, das habe ich einfach so ein bisschen aufgefrischt. Und bin froh gewesen, habe ich das gemacht, muss ich sagen.
Sehr gut. Ja, dann wollen wir doch später mal darauf eingehen. Ich versuche einen kleinen Abklapp zu machen jetzt. Also, das ist eigentlich fast nicht möglich. Es ist eine unglaublich grosse Vorlage, Dune. Literarisch insbesondere. Wir haben mit Dune eigentlich nicht nur Dune als Werk, sondern die sogenannten Dune-Zyklen, wie sie auch genannt werden. Die werden so genannt, weil sie eine zusammengehörige Reihe von Science-Fiction-Romanen sind von Frank Herbert. Frank Herbert ist ein bekannter Sci-Fi-Autor und gleichzeitig auch Schöpfer von dem. Im Deutschen ist es immer der Wüstenplanet gewesen, wo man später auch gebraucht hat als Untertitel und so weiter. Und für die Bücher ist der Frank Herbert ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Nebula Award. Das ist unter anderem ein wichtiger Award aus diesem Genre in der Literatur. Und ja, so ein bisschen kurz zusammengefasst, im Grunde genommen ist es ein grosses Sci-Fi-Epos, wo im Mittelpunkt eigentlich der Wüstenplanet Arrakis steht, der für die ganze Galaxis ein sehr wichtiger Planet ist, weil er beherbergt das sogenannte Spice. Spice ist eigentlich, also heisst auf Deutsch Gewürz, und das wird dort, das kann nur dort auf diesem Planet gewonnen werden und ist gleichzeitig auch ein wichtiger Bestandteil vom kompletten Wirtschaftskreislauf von allen Völkern, die sich in dieser Galaxis befinden, von allen Häusern, von allen, die dort leben, auf anderen Planeten. Das sind zum Teil richtige Königshäuser, richtige Familien, grosse Clans und so weiter. Und dort sind vor allem verschiedene Hauptvölker, die dort so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, auf Arrakis selber und dort die Verwaltung von Arrakis, die wird immer wieder neu geordnet durch einen grossen Imperator. Der Imperator überstrahlt so ein bisschen die ganze Galaxis und ist eigentlich so ein bisschen der Mittelpunkt. Und es gibt verschiedene Völker, die dort immer wieder eigentlich so den Auftrag haben, auf Arrakis das Spice abzubauen. Und wer natürlich am meisten von diesem Spice kann gewinnen und von diesem Spice kann profitieren, ist schlussendlich auch die grösste und wichtigste Fraktion in diesem Dune-Universum. Und daran angegliedert gibt es Hauptprotagonisten, wo wir dann später auch in Bezug auf Filme darauf ein werden gehen. Ich will das nicht vorausnehmen, weil sie natürlich auch in den Filmen eine wichtige Rolle spielen, so wie auch die verschiedenen Häuser und Familien und Clans, die da eine grosse Rolle spielen. Wichtig ist eigentlich auch noch zu wissen, dass Dune nicht nur für ja, die Verstrickungen im Universum mit verschiedenen Völkern steht, sondern auch und das ist ein nicht ganz unwichtiger Part, auch für die berühmten Kreaturen, die auf Dune selber leben. Das sind insbesondere natürlich die berühmten Wüstenwürmer, die man auch seit den frühen literarischen Werken kennt und auch illustriert worden. Und die sind so sehr ikonisch und stöchlich für das Dune-Universum, auch wenn sie nur ein kleiner Teil eigentlich von der ganzen Story sind, aber ein ziemlich wesentlicher. Und ein wichtiges Volk, das ich von Anfang an haben, das sind die sogenannten Fremen. Über die werden wir noch reden. Das sind nämlich das Volk, das auf Arrakis eigentlich ursprünglich gelebt hat, sich aber mit der Zeit auch durchmischt hat. Und das eigentlich immer wieder durch Mächte, die von außen auf Arrakis einwirken, unterdrückt wird. Und auch das ist ein wichtiger Bestandteil, um den Konflikt und auch die ganze Story von Dune zu verstehen. Aber das geht noch viel mehr in die Tiefe, weitet sich auf die ganze Galaxis aus. Wie ich eingangs gesagt habe, es gibt verschiedene Zyklen. wo, über mehrere Epochen, wo sich das ganze Sci-Fi-Universum spannt. Aber man muss klar sagen, und hier mache ich wieder oder versuche ich den Bogen zu schlagen zu den Filmen, die neuen Verfilmungen von Denis Villeneuve, die behandeln eigentlich nur das erste Buch. Das ist ein wichtiger Fakt. Also Part 1 und Part 2 schließen eigentlich so ein bisschen das erste Buch ab oder sollen so ein bisschen das erste Buch abschließen. Und alles Weitere wird man noch sehen. Es soll ja noch einen dritten Teil geben. Zumindest das, was man bis jetzt weiss. Und dann bin ich dann gespannt, wie dann die Geschichte so weitergeht. Und Moski...
Also bist du sicher, dass es so ist? Ich meine, das sei wie, dass es ist ja eine Trilogie von den Büchern. Also es gibt wie 6 Bücher, wo ja durch Frank Herbert, das ist eigentlich der, was er erfunden hat, geschrieben hat, die Originalbücher. Und dort sind ja die ersten 3 Bücher sind wie Trilogie, die sehr nah zusammenführen.
Das weiss ich, ja.
Und ich habe eigentlich gemeint, es sei je Buch ist jetzt das der Film. Aber du sagst jetzt etwas anderes, da bin ich völlig falsch.
Ich glaube eben nicht. Ich glaube, er hat eben das erste Buch auf die 2 Teile aufgeteilt. Aber wir liefern das schon noch konkret die literarische Vorlage noch nachher, damit wir keine falschen Informationen verteilen. Also ich habe gemeint, ich habe es so recherchiert. Aber wir tun das noch klären und liefern sonst die Info nachher. Ist das in Ordnung? Bist du einverstanden mit dem?
Ja, genau.
Gut, abgesehen davon, es ist natürlich ein riesen Epos, jetzt die ganze Story einzudampfen auf eine kleine, auf eine überschaubare Story ist natürlich sehr schwierig, aber ich glaube, so die wichtigste Ausgangslage für solche, die mit Dune noch nie in Berührung kommen, die haben wir, glaube ich, einigermassen können erklären. Und jetzt hole ich dich mal wieder zurück in die heutige Folge. Fangen wir mal an, Übergang Part 1 und Part 2, beziehungsweise
fangen wir vielleicht darf auch... ich noch schnell eine kurze Ergänzung machen? Klar. Sorry. Noch ist mehr ein Fun Fact. Ich bin ja Brettspieler, gell? Und es hat nach dem ersten Film ein Brettspiel gegeben. Also es gibt ganz verschiedene Brettspiele, wie es eben auch Bücher und schon Vorlagen und Filme gibt. Aber jetzt das neueste Brettspiel von 2020 heisst Dune Imperium. Und das ist wirklich eins der besten Brettspiele, die es gibt. Das sagt nicht nur ich, sondern es gibt eigentlich so eine Plattform, Board Game Geek heisst die, wo eigentlich alle Brettspiele da drauf sind. So wie eine Datenbank, wenn man so will. Aber dort kann man eigentlich die ganzen Brettspiele auch bewerten. Und das machen natürlich Tausende, die da in diesem Brettspiel-Universum drin sind. Und das ist dort im Overall-Ranking auf Platz 6 von allen Brettspielen, die es gibt.
Und du siehst, krass, das habe ich nicht gewusst.
Ja, und das ist...
Also kannst du mir das empfehlen, weil ich bin auch noch gerne ab und zu auch noch ein bisschen Brettspieler. Dann kann
absolut,
man das weiterempfehlen.
Absolut, ja. Also,
kann ich dir das empfehlen. Dann kann ich nochmal in ein anderes Genre überleiten mit deiner Info, nämlich Fun Fact 2. Wir erwarten dieses Jahr, und vor wenigen Tagen ist ein Trailer rausgekommen, noch ein neues Dune-Game. Das ist nicht das erste Game. Es hat schon mal ein Command & Conquer ähnliches Aufbaustrategiespiel gegeben, das Dune geheißen. Das ist aber schon von über 20-jährig. Aber wir erwarten das Jahr, zumindest das verspricht der Trailer, ich denke aber nicht, dass es in diesem Quartal, also in diesem Jahr rauskommt, mit Dune Awakening soll ja ein massively Multiplayer Online Game kommen im Dune-Universum, ein ganzes neues. Oh no, ein Fakt nebendran.
Genau, und dann gibt es noch, wie wir eigentlich schon in unserer Serie-Vorschau-Folge haben erzählt, ist ja ohne Dune-Serie geplant. Dune Prophecy. Und das hat eigentlich auch noch das Jahr rausgekommen. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe nichts mehr gehört seither. Und also es gibt also keinen konkreten Release-Termin meines Wissens. Aber die soll eigentlich ja, eben das Jahr noch starten. Die Schauspieler sind auch bekannt und so weiter. Aber wie gesagt, noch kein Startdatum, das Konkretes. Aber ja, das wird natürlich auch heiß erwartet.
Und ich habe noch, ich habe das jetzt heute im Hintergrund nachrecherchiert, also ich habe tatsächlich kein Seich erzählt, der Denis Villeneuve hat sich zum Ziel gemacht, das erste Buch in zwei Filmen abzubilden.
So. Okay. Sorry, dass ich dich da, sorry,
das ist
dass
schon ich gut. Da verwirrt. Ja, es ist ja eigentlich, es macht ja eigentlich auch Sinn inhaltlich. Und zwar, ich habe es jetzt noch schnell nachgelesen. Seine Erklärung war, um dem Stoff, dem komplexen Stoff zu gerecht zu werden, hat er sich dafür entschieden, die sehr grosse Geschichte aus der Roman und Vorlage auf zwei Filme zu verteilen. Mhm. Er hat also fix damit gerechnet, dass er Part 1 und Part 2 wird dürfen machen. In Hollywood weiss man, das ist nicht unbedingt immer der Fall, aber das ist hier definitiv so gewesen. Man darf also gespannt sein, welcher Teil von der weiterführenden literarischen Vorlagen das jetzt noch dran angehängt wird. Jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los, aber da kommen wir ja dann noch drauf. Ja. Vielleicht noch ein Fun Fact am Ende. Und zwar ist die grösste Science-Fiction-Franchise auf der ganzen Welt, nämlich Star Wars, wobei die grösste, ich weiss nicht, ja, mal von der Popularität her, würde ich sagen, ist es Star Wars, nicht Star Trek. Aber ich bin natürlich mehr Team Star Trek, aber das müssen wir jetzt nicht verteufeln. Star Wars hat sich sehr stark an der Dune-Literarvorlage bedient, das weiss man heute. George Lucas war ein bekennender Dune-Fan über viele, viele Jahre. Er hat so in vielen Interviews und Erklärungen im Nachgang, wo er das Franchise entwickelt hat, das Universum entwickelt hat, immer wieder mal auf Dune bezogen. Von dort her, man sieht also, die Dune-Vorlage, die hat ein unglaubliches Gewicht. Die hat wirklich ein unglaubliches Gewicht. Also von dem her, tipptopp. Ja, ich würde sagen, steigen wir langsam ein. Wir wollten ja noch ein bisschen einleiten mit dem Part 1. Wie siehst du es? Part 1 in der Retrospektive. Du hast es schon ein bisschen angetönt, kurz zurückgeschaut und jetzt übergeleitet nachher auf einen neuen Kinofilm. Ich glaube, da hat Villeneuve ja wirklich etwas Grosses losgetreten. Also wir sind, glaube ich, alle sehr begeistert gewesen, du ja auch.
Mhm.
Was hat für dich so der Part 1 am meisten ausgemacht?
Ja, also einfach das Imposante im Kino, oder? Wo einfach auch extrem gut gemacht ist, oder? Wir reden immer wieder von dem Marvel-Geschmäus, der da rauskommt, wo zwar gross will sein, aber wie es dann eigentlich gemacht wird, ist es dann eher schlecht als recht. Meistens, wie es überkommt. Und der Denis Villeneuve hat es natürlich geschafft mit Dune. Oder? Also es hat extrem imposante Bilder da auf die Leinwand geklebt. CGI ist fast nicht zu unterscheiden vom normalen Film. Ja, er versteht einfach da sein Handwerk und dazu kommt eigentlich noch der Sound. Und das ist einfach ja, gemacht für eine grosse Leinwand, oder? Und ich kann es vorwegnehmen, das hat er eigentlich auch mit dem Part 2 wieder geschafft, oder? Also es ist einfach die grosse Stärke und für das geht mein Kino, dass man so etwas auf der Leinwand sieht, oder? Also das, ja, das musst du im Kino sehen und das ist, kommt einfach halb so gut über, wenn du daheim im Fernsehen schaust. Oder kannst du noch das grösste Dolby Surround rundherum haben. Das ist einfach nicht das Gleiche.
Ja, das stimmt. Ja, das sind wirklich Filme, die auch für das Kino gemacht sind. Und mit grossen IMAX-Bildern und wirklich Showwerten, die wirklich können auch überzeugen können. Und ja, auf Details werden wir ja dann noch ein bisschen eingehen. Ich kann ja kurz noch ein bisschen sagen, was so meine Gefühle waren beim Part 1. Ich sehe es genau gleich wie hier. Die Qualität war unglaublich hoch. Ich bin zweimal schauen sogar. Werden wir jetzt auch überlegen, ob ich das beim zweiten Teil noch mache. Und einfach auch die imposanten Bilder, der Sound vor allem, der Sound, nicht nur die Bilder, der Sound ist unglaublich gut. Also da ist wirklich grandios abgeliefert worden. Und das sind einfach so wirklich Merkmale, wo glaube ich, das jetzt zu einem grossen Franchise könnten machen. Und was der Danny Villeneuve zusammen mit seinem Produktionsteam und die Kamera von Greg Frazier und natürlich der Schnitt von Joe Walker da geschafft haben, das muss man schon sagen, das ist eine grossartige Sci-Fi-Arbeit. Und der Part 1 ist eigentlich, da hat man wirklich gewusst, man hat wirklich gesagt, das muss unbedingt ein Erfolg werden, weil wir wollen doch wieder solche Sci-Fi-Filme, wir wollen nicht, auch wenn wir es immer wieder sagen, du hast es jetzt vorher auch erwähnt, wir wollen nicht den 100. Marvel-Film, der gleich aussieht, wo mit schlechten Effekten auftrumpft und uns nicht überzeugt und am Ende gehen wir irgendwie so halbgar aus dem Kino, sondern wir wollen wieder solche Sci-Fi, solche grosse Ebenen, wo so ein bisschen anknüpfen wieder an das, was Star Wars oder Star Trek oder so für uns irgendwo mal waren. Für zum Teil in vereinzelten Situationen immer noch können sein, aber das Franchise hat das Potenzial bei weitem noch nicht ausgereizt.
Ja,
es ist auch sehr erwachsen. Es ist wirklich für ein erwachsenes Publikum.
Und dann kommt ja dazu, oder, dass Dune, hat man immer gesagt, ist eben unverfilmbar. Oder, weil es bis jetzt ja immer Versuche gegeben und die sind mehr oder weniger gescheitert, weil sie nicht gut waren, aber auch kein Erfolg geworden sind. Und das hat natürlich jetzt der Denis Villeneuve schon geschafft. Oder schon mit dem ersten Film, oder, wo man dann ja, ist hergegangen und schafft jetzt endlich jemand, Dune gut zu verfilmen. Und das ist dann umso mehr ja, grandios übergekommen. Und umso mehr hat es so, das für ein Part 2 ja, die Vorfreude geweckt. Oder?
Genau. Und aber ich glaube, es war wirklich ein Match gewesen, wie wir ja immer so schön sagen. Der Danny Villeneuve ist der Regisseur, der wirklich so etwas kann auf die Leinwand bringen kann.
Was er ja schon ein bisschen so mit Blade Runner 2049 so ein hat.
Arrival. So ein
bisschen, ja, genau. Aber dort hat es so ein bisschen, ja, aber dort hat es schon so ein bisschen weißt du, so von der Welt, oder da, wo so ein bisschen Wüste und so drin war, hat es schon ein bisschen so Anzeichen gegeben, dass das könnte gut kommen.
Genau. Ja, dass er den Stoff auch, glaube ich, richtig versteht und so auch dem kann gerecht werden. Ich glaube, das darf man schon mal auch vorausnehmen, dass er wird dem Stoff, glaube ich, gerecht. Das können wir schon mal sagen. Gut, steigen wir ein in den Part 2. Moski, Part 2, wir sind aus dem Part 1. Weißt du noch, wie der Schluss war? Können wir noch eine Verknüpfung herbringen? Wo hat der Part 1 geendet? Müssen wir vielleicht noch schnell einen Übergang machen. Und zwar im Mittelpunkt, ich kann ja noch schnell ein paar Sachen sagen. Der Maincast ist, glaube ich, sehr relevant. Über den Danny Villeneuve haben wir ja schon viel gesagt. Der Timothy Chalamet spielt der Paul Atreides, der Rebecca Ferguson, die Lady Jessica, der Oscar Isaac, der Herzog Leto Atreides. Das wäre der jemand, der fehlt im zweiten Teil, da er im ersten Teil, Achtung Spoiler, leider ist ums Leben gekommen. Der Josh Brolin, der Gurney Halleck, der Stellan Skarsgård als grosser Bösewicht, Baron Harkonnen, Jaron Duncan Brewster als Dr. Liet Kynes, der unter anderem noch im ersten Teil dabei, oder Jason Momoa, er ist bereits auch nicht mehr dabei und diverse andere, der Dave Bautista als Glossur Raban und wer habe ich noch unterschlagen? Der Javier Bardem hat eine ganz grosse Rolle im zweiten Teil, eine überraschend grosse Rolle als Stilgar. Ihn hat man ziemlich neu im Mittelpunkt gerückt, das hat mich recht überrascht. Und natürlich, Zendaya als Chani habe ich noch umgeschlagen.
Also es hört nicht mehr auf mit dem Cast. Oder dann ist noch Rebecca Ferguson, jetzt neu der Austin Butler ist dabei. Im zweiten Teil Florence
Pugh.
Pugh.
Ja. Sie hat einen blöden Namen zum Ausdruck. Entschuldigung, Frau Pugh. Wir meinen es nicht persönlich.
Genau, also das ist Wahnsinn, oder, was da zusammenkommt. Und da reden wir dann auch noch drüber, wie sich die meistern. im Einzelnen.
Mhm.
Genau, aber ja, schon das ist natürlich nur die Voraussetzung, dass der Film auch gut kommt mit diesen grandiosen Schauspielern, oder? Genau, und vielleicht noch, wo knüpft er an, der Part 2, nämlich das Haus Atreides hat eigentlich den Auftrag bekommen, eben den Planet Dune mit dem ganzen Spice, eigentlich dort den Auftrag, das ganze Spice können abzutragen. Das wird immer weitergegeben an verschiedene Häuser. Und eben das Haus Atreides hat den Auftrag bekommen. Und die sind dort eingezogen. Das ist eigentlich im Part 1 passiert. Und dann werden sie eigentlich überfallen und alle eigentlich, ja, vernichtet. Ausser
also das ganze Haus eigentlich, bis
das ganze Haus, genau, wenige Überlebenden. Unter anderem, ganz wichtig, eben der Paul Atreides, der eben gespielt wird von Timothy Chalamet. Und er geht eben dann da in die Wüste raus und schließt sich dort den Fremen an. Und das Fremen ist eben das Volk, das auf dem Planet Dune lebt. Und dort hört eigentlich das 1 auf und Part 2 fährt eigentlich nahtlos dort geht wieder an.
Und vielleicht die Fraktion, die hier so ein bisschen die Antagonisten spielen, sind die sogenannten Harkonnen vom Gidi Prime Planet, wo das Haus Atreides eigentlich fast komplett vernichten und auch den Planet, eben, wie du sagst, überfallen haben im ersten Teil. Und jetzt dort die Spice-Produktion an sich gerissen haben. Und, jetzt die und das ist jetzt der Übergang in Part 2, nämlich die Harkonnen, die suchen jetzt auf Dune mögliche letzte Überlebende vom Haus Atreides, insbesondere natürlich auch der Paul Atreides und seine Mutter. Und ja, so leiten wir eigentlich über in Part 2 und starten in das neue Wüstenplanetabenteuer. Moski, wo begleitet uns Geschichte her im Dune Part 2, ohne Spoiler? Was erwartet uns im Part 2?
Ja, es ist noch schwierig, das ganz alles ohne Spoiler zu machen, aber...
Wir machen sonst noch einen Spoiler-Part im Schluss.
Ja, also die Handlung ist eigentlich mehr oder weniger so, dass eben der Paul Atreides mit seiner Mutter, die eben gespielt wird von der Rebecca Ferguson, die zwei haben das überlebt und die haben sich jetzt den Fremen angeschlossen. Unter anderem eben gespielt von der Zendaya. Und die gehen jetzt mit diesen Fremen mit und werden so ein bisschen Teil von denen. Also sie lernen so ein bisschen, wie die sich haben gelernt, eben zu überleben in der Wüste, wo es kein Wasser gibt. Dass sie, die haben so spezielle Anzüge, dass eben das Wasser, wenn du schwitzt, dass das wieder zurückgeführt wird, eigentlich in die Körper. Es sind so spezielle Anzüge, die das eigentlich alles sammelt. Und wie dass man auch mit dem umgeht, die haben spezielle Gebäude gebaut, so in Schluchten innen, und sie gehen eigentlich mit denen mit und lernen eigentlich von innen. Und gleichzeitig, ja, haben sie sich so ein bisschen, vor allem natürlich eben der Paul Atreides, der Timothy Chalamet, so ein bisschen Rache geschworen, natürlich, ist ja klar. Sein ganzes Volk ist da hinüber. Und das lässt er so nicht auf sich hocken. Und ja, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt oder so ein bisschen die Prämisse vom zweiten Film. Oder?
Vielleicht auch noch wichtig ist, dass insbesondere jetzt auch der weiteren Häuser, die eigentlich im ersten Teil noch ein bisschen eher so ein Nebenschauplatz gewesen, also von den Harkonnen nimmt man mehr wahr als Antagonisten, finde ich. Es ist einfach mehr vorhanden, mehr Substanz, man bekommt mehr das Gefühl für das Haus, wie die leben, was ihre Geflogenheiten sind, was ihre Absichten sind, insbesondere wenn man eben die literarische Vorlage nicht so kennt, finde ich das sehr wichtig, dass so ein neutraler Zuschauer dort ein bisschen mitgenommen wird, wer sind die, was haben die für Motivationen und so weiter und ihre einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten, die finden, das ist auch ein wichtiger Teil von Part 2. Und natürlich auch noch ganz neu, jemand, der nur angedeutet worden ist in Part 1, ist jetzt eigentlich der grosse Galaxie-Imperator, gespielt von Christopher Walken. Den haben wir nämlich beim Cast noch vorher vergessen. Oh mein Gott, grossartiger Schauspieler, der eine riesige Filmhistorie, der hier den Darf der Imperator verkörpern. Und ich kann es mal vorwegnehmen, das macht er unglaublich stark. Wenn man bedenkt, dass er hier eine Person verkörpert, die über die ganze Galaxie herrscht, ist nicht eine ganz einfache Aufgabe, schauspielerisch, das glaubhaft rüberzubringen. Kann ich schon mal vorausschicken, dass ihm das gelungen ist. Und auch von ihm nimmt man insbesondere dort noch einmal gewaltig im letzten Drittel wahr. Vom Part 2. Genau. Ja, jetzt würde ich doch sagen, was haben wir so für Eindruck gehabt? Wir bleiben immer noch beim spoilerfreien Teil. Moski, was sind so deine Trademarks oder so deine Highlights gewesen von dem Dune Part 2? Und wenn, allenfalls so Lowlights oder Kritiken, wenn du dort mal einsteigen kannst. Wie hast du es erlebt? Im Kino?
Ja, ich fange sicher mit den positiven Sachen. Also in allem, das muss ich ich kann es schon vorwegnehmen. Oder? Also es ist ein sehr, sehr guter Film. Also auch wenn wir jetzt oder auch jetzt noch ein paar Kritikpunkte haben, die später dazukommen, habe ich schon erwähnt, also er knüpft einfach nahtlos von der Inszenierung und von der Aufmachung an das Eis an. Oder? Also dieser Film ist wirklich gemacht für das Kino. Die Effekte, die Inszenierungen, die Bilder sind einfach riesig und imposant. Und ja, das macht einfach Spass im Kino innen. Oder? Und dann kommt, das hast du vorhin schon gesagt, der Sound dazu. Bei mir hat im Kino der Stuhl zittert zum Teil. Oder? Und das ist einfach, ja, das ist wahnsinnig. Oder? Und das fängt einfach so, ins Kino zu gehen. Oder? Und das ist eigentlich das, was ich bei diesem Film am meisten vorheben kann, ist einfach, dass das wirklich ein Epos ist. Oder? Und dass das so inszeniert ist und dem würdig ist. Oder? Das ist so, ja. Und du, wie hast du das erlebt?
Ja, ich fahre heute, dass ich mich wiederhole, kann ich eigentlich sehr viel ähnlich sagen wie du. Es ist wieder bildgewaltig. Es hat jetzt wirklich auch nochmal Tiefe bekommen. Das hat mich auch sehr positiv gedacht. Ich finde auch, Charaktere sind greifbarer geworden, einige. Finde ich einen von den allenfalls berechtigten Kritikpunkten aus dem ersten Teil, dem man ein bisschen mehr Rechnung trägt. Ich habe es auch sehr positiv gefunden, das habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, dass man auch ein bisschen mehr versteht, wie die Antagonisten funktionieren. Ich war auch überwältigt wieder zum Teil von den Montagen, von den Bildern, von der Kolorierung, von den Einstellungen, auch von der Inszenierung insbesondere. Ich finde auch das Zusammenspiel von Set und CGI, ein Thema, das bei uns wiederkehrend diskutiert wird, ist eigentlich bis 90-95% gut gelöst. Das heißt, ich will keine Kritiken vorausnehmen, aber es hat so ein, zwei Szenen gegeben, die man vielleicht im Endschliff noch ein bisschen schöner machen können, aber das ist dann wirklich also Jammer auf hohem Niveau, sehr, sehr hohem Niveau. Ist, glaube ich, auch ein runder Schluss, der auch offen lässt, wie die Geschichte könnte weitergehen. Und auch ein sehr gutes Spiel mit Farben. Insbesondere je nachdem, wo man sich gerade befindet, sind wir bei den Harkonnens, sind wir wieder auf Arrakis, sind wir beim Imperator, also da merkt man, das Zusammenspiel von Bildern und Farben ist wieder sehr gelungen, etwas, wo ich noch ziemlich Wert drauf lege, je nach Film. Und ja,
Ja, aus der Orientierung. Oder das gibt es ja ist, wie immer ohne Orientierung.
Es ist ein Film, geht ins Kino, schaut den Film. Er ist grossartig. Sicher braucht ihr Vorwissen. Ihr müsst ein paar Days gesehen haben, sonst seid ihr verloren. Grösstenteils, zumindest storytechnisch. Ihr könnt vielleicht die schönen Bilder genießen, aber das wäre es ja. Also das ist wirklich ein Film Reihe. Ich sage jetzt schon mal Reihe, da in der dritten Teil eigentlich fix erwarten. Und das Boxoffice tendiert eigentlich in die Richtung, dass Hollywood auch nicht darum herumkommt, ihm der das Gold zu geben, dass er weitermachen kann, Danny Villeneuve von seinem Team. Zumindest was man jetzt sieht und so liest. Er hat ein sehr starkes Eröffnungswochenende gehabt, hat diverse Filme eingeholt, die schon länger laufen. Also es sieht nicht schlecht aus bis jetzt.
Also, vielleicht noch,
also von mir aus gesehen kann es noch weitergehen. Ja,
ja unbedingt. Oder? Also vielleicht noch kurz eine Ergänzung zum CGI. Oder? Die Raumschiffe und alles, oder? Das sieht wirklich extrem gut aus. Oder? Also, und das fügt sich einfach auch, weißt, nahtlos oder? In die ganze Bildwelt rein. Oder? Also alles. Oder? Auch die Helikopter, ja. Die speziell, oder? Die so aussehen wie irgendwie Insekten. Also die Rotoren drehen nicht, für die es noch nicht gesehen haben, nicht rund, genau. Rundum, sondern eben wie eine Libelle oder so, oder jetzt wie Flügel, wo rumfliegt. Es sieht einfach wahnsinnig authentisch aus, oder? Man sieht das nicht. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, oder? Wie wir wissen aus anderen Filmen. Und das ist einfach hier extrem gut umgesetzt und super gemacht, oder?
Das stimmt. Absolut. Wirklich auch mitreissend und das hat so einen eigenen Style, also wirklich, also das ist natürlich auch der Vorlage geschuldet, da hat es ja auch gewisse Illustrationen und so weiter gegeben, aber man hat wirklich das Gefühl, da kopiert man nicht etwas, was es schon gibt, da baut man etwas Neues mit einem eigenen Look und Feel auf und das finde ich sehr, sehr gut, oder? Weil das wäre schade gewesen, oder? Wenn man so ein bisschen Copy-Paste oder sich ein bisschen zu sehr von gewissen Sachen nachher inspirieren lassen, um das umzusetzen, wo man im... Aber das ist halt eine Origin-Vorlage und dementsprechend kann man aus dem Vollen schöpfen und das hat er hier gemacht und das ist sehr, sehr wichtig gewesen, um ihm eine Eigenständigkeit zu wahren. Oder?
Und ja,
das
ist, also weißt du, die ganzen Kostüme oder von den Framen...
Unbedingt,
also, also es sieht einfach... Manchmal fast majestätisch, oder? Wie die, sind die Einstellungen auch gemacht, oder? Wenn sie da rauflaufen und irgendwie das mit vom Wind noch so verweht wird, in den Umhang. Und dann haben sie natürlich, klar, ihr Erkennungsbild, oder? Da das, das Röhrli, das sie da in die Nase rein haben, eben zum besten Schnaufen oder auch von der Flüssigkeit her. Also, das ist alles, sieht alles wahnsinnig gut.
Ja.
Aus eben Kostüm, aber auch wie es inszeniert oder aufgemacht ist, genau.
Und man muss wirklich sagen, dass selbst ein kongenialer Regisseur wie der David Lynch, der ja mit der ersten wirklich ernstzunehmenden Dune-Verfilmung in den 80er Jahren das bereits mal probiert, zu einem Franchise zu machen, eigentlich auch gescheitert ist, grösstenteils, wobei er heute so ein bisschen trashigen Kultstatus genießt, aber man merkt wirklich, wenn man eben Leute dahinter setzt, die sich wirklich mit dem Stoff auseinandersetzen, die das Vertrauen bekommen von den Produktionsstudios, dann kann etwas rauskommen wie Dune und das ist hier gelungen. Und ich würde sagen, bevor wir dann vielleicht so ein bisschen Best Scenes und so ein bisschen Spoiler-Party reingehen und vielleicht auch noch ein bisschen in die Kritik hinein, wollen wir schon ein Fazit abgeben oder wollen wir noch schnell vielleicht zwei, drei Kritiken erwähnen und dann ein Fazit abgeben? Was meinst
du? Ja, mein Grundfazit habe ich eigentlich schon abgegeben. Also wir können gut weiter. Ich möchte noch ein bisschen über den Cast reden.
Sicher.
Ohne da jetzt gross zu spoilern. Ist gut.
Unbedingt. Ich habe gedacht, es sei dann spoilerig, wenn wir noch ein bisschen auf Charaktere eingehen. Aber,
also ja, ihr so merkt es ja, jetzt, die zuhören, oder? Wir kommen fast nicht drum herum. Also,
ich würde sagen, wir machen wirklich jetzt Rough Cut, kurz zusammengefasst, bevor wir jetzt Detail gehen. Von 0 bis 5 Wüstenwürmer, was geben wir Dune Part 2?
Muss das jetzt wirklich schon aus Katze aus dem Sack lassen? Der Wurm aus dem Sang.
Also, wir hören, welchen Wurm, dass der Moski vergeht, hören wir später. Und dann halte ich mein Urteil noch zurück. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auf den Cast ein. Und ab jetzt ist es also nicht mehr ganz spoilerfrei, weil gerade bei den Charakteren wird es schwierig, nicht zu spoilern, weil es natürlich immer schwierig ist,
ja, wenn wir darüber reden. Aber wir versuchen, so spoilerfrei wie die ganz grossen
Spoiler. Sonst die, die wirklich den Film noch nicht haben gesehen, dann müsst ihr jetzt hier Pause drücken, nach einem Mark machen und unseren Podcast fertig hören, wenn ihr den Film habt gesehen. Weil geht noch unbedingt schauen, das können wir sicher mal schon absolut. Ohne Bewertung sagen.
Absolut.
So, genau. Also, Cast, wir gehen rein, Dune Part 2. Was waren deine Highlights gewesen? Was ist dir aufgefallen? Leg los.
Also es hat niemand, der irgendwie gross abfällt.
Finde ich auch nicht, ja.
Das ist, wir haben vorhin alle Namen aufgezählt, oder? Das ist schon wäre irgendwie schon schwierig, aber die beiden Hauptdarsteller und Darstellerinnen, also reden da von Timothée Chalamet und der Zendaya, wo ja wirklich die aufstrebendsten, ich sag jetzt mal, Schauspieler und Schauspielerinnen sind von der heutigen Zeit, die liefern auch hier ab. Was gehst schon ein bisschen Kritik rein, was dort so ein bisschen, also die kommen ja so ein bisschen wie zusammen, so ein bisschen Romanzen, das ist glaube ich auch gar nicht so ein Geheimnis, das sieht man zum Teil schon im Trailer und manchmal hat man sich für das noch ein bisschen mehr Zeit lassen. So, also sie haben so wenig Gelegenheit, das wirklich wie zu zeigen, so, oder dass dort...
Ich würde sogar, für meinen persönlichen Geschmack, hat mir manchmal ein bisschen Chemie gefällt. Also irgendwie ist die, ich weiss, was der Denis Villeneuve beabsichtigt hat, so ein bisschen zu zeigen, wie sie zueinander finden, ihre Liebe finden und sich, Achtung Spoiler, dann auch die Liebe wieder sich auftrennt, insbesondere ganz am Schluss. Aber irgendwie manchmal so, ist bei mir der Knopf nicht so aufgegangen.
Ja.
Was jetzt so das Chemische zwischen ihnen als Schauspieler. Ich finde, der Timothy Chalamet allein seine Rolle und wie er es ausspielt, bis zum Schluss sehr gut. Ich finde auch das, was Zendaya macht als Gianni, sehr gut allein. Aber ich finde zusammen auf Screen, also da hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen, manchmal in diesen Szenen, wo es wirklich emotional werden sollte. Aber bin ich ein bisschen draus gewesen.
Für mich hat es eben damit zu tun, also ich gebe dir recht, aber für mich hat das damit zu tun, dass man dieser Beziehung, die die zusammen haben, wie zu wenig Zeit gibt, weil, auch wieder ein bisschen Achtung, Spoiler, der Timothy ist, ich habe einen kleinen Wurm im Mund, wenn ich da rede.
Macht nichts. Die Wurm vergeben wir erst am Schluss, darum behalten wir noch im Mund.
Genau, der Timothy Chalamet wird ja so ein bisschen böse. So, in seiner Figur. Mm. Und das wird aber auch wie zu wenig gezeigt, habe ich das Gefühl. Also so ein bisschen oder warum genau wird er so ein bisschen, hat er so ein bisschen die Wut oder die Boshaftigkeit in sich? Und dem gibt man ein bisschen zu wenig Raum. Und das ist auch das, was jetzt näher wieder zwischen innen zwei steht. Und das alles kombiniert zusammen, geht näher so ein bisschen, wird das ein bisschen schwierig, irgendwie, das Ganze. Mm. So. Mm.
Das stimmt.
Aber ja, das sind zwei gute Schauspieler und Schauspielerinnen, da gibt es eigentlich nichts zu meckern.
Noch ein bisschen weiter zum Cast.
Ja, wir haben weiter, so einen Cast. Unbedingt. Wer findest du noch gut?
Ich komme aus dem Staunen fast nicht mehr raus. Es klingt ein bisschen blöd, aber für mich ein Highlight, ich habe es schon ein bisschen angetönt, auch wenn er nicht so viel Screentime hat, weil ich ihn halt einfach auch gerne sehe. Ich sehe den Christopher Walken einfach unglaublich gerne. Er hat ein markantes Gesicht, ein markantes Schauspiel. Er ist ein Charakter, der den Raum einnimmt, also ein Schauspieler, der den Raum einnehmen kann, der sehr wenig sagt, aber wenn er etwas sagt, hat es Gewicht. Er hat einen unglaublich durchdringenden Blick, den er hier natürlich auch kann ausspielen kann als Imperator und mit wenigen Gesichtszügen sehr viel Emotionalität oder Gefühlslagen kann überbringen, aber sehr versteckt, wo der Zuschauer so ein bisschen dazu soll animieren soll, da ist mehr dahinter, hinter diesen Augen, als ich glaube. Und das ist etwas, was mich wo mich wirklich mitgerissen hat. Ich finde auch, Zendaya, du hast es angetönt, allein in ihrer Rolle als Chani super gelungen. Sie macht eine extreme Entwicklung durch auch in diesem Film. Sie wird auch sehr keck und so weiter, insbesondere unter den Fremen nachher gegenüber den anderen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, so ein bisschen das sich gegenseitig aufwiegeln. Oder der Timothy Chalamet als Paul Atreides muss sich ja gegenüber diesen Fremen durchsetzen, weil er sie ja am Schluss so ein bisschen die Aufgabe hat, sie mitzureissen und sie als wie Anführer eigentlich in den grossen Kampf zu führen.
Und er wollte das eigentlich gar nicht. Gell? Ja,
er wollte genau, das eigentlich gar nicht, aber er erkennt dann, dass es keine andere Option gibt, um das zu bekommen, was er will, nämlich die grosse Rache, die du ja schon hast angetönt. Und ich finde einfach, das macht er sehr gut, spielt er sehr gut aus und das Zusammenspiel dort mit unter den Fremen gegenüber ihm, dass er auch immer wieder so ein bisschen nicht so ernst genommen wird und auch immer wieder so ein bisschen gefoppt wird, sage ich jetzt mal. Und er muss sich da recht beweisen, muss ja auch Challenges bestehen und so weiter. Und nicht nur auf dem berühmten Wurm reiten, was übrigens ein sehr wichtiger Part ist, sondern auch noch andere Challenges. Und das ist wirklich für mich, das hat sehr gut funktioniert. Wenn ich so ein bisschen Rollen und Kritik würde beim Cast üben, ist für mich so ein bisschen Rebecca Ferguson als Lady Jessica ein bisschen untergegangen. Irgendwie ist sie so unnahbar geworden. Sie ist so ein bisschen so. Ich weiss natürlich, was die Charakterentwicklung hat zeigen sollen, dass sie jetzt die grosse Strippenzieherin wird, die grosse wichtige Person im Hintergrund, die Fäden zusammenzieht und so weiter. Aber manchmal ist sie mir ein bisschen verloren vorgekommen. Mhm. Und da kann ich gerade umschwenken, für mich persönlich auch die Lea Seydoux, die Margot Fenring spielt, die hat zwar auch nicht riesen Screentime, aber die ist schon nicht wirklich, hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt. Florence Pugh, neutral, dann, wenn sie auf Screen war, wenn sie zusammenspiel zum Imperator zum Beispiel hatte, oder auch zu den Harkonnen zum Teil, aber auch gerade Lea Seydoux, oder, hat ja einen wichtigen Part mit den Harkonnen zusammen. Und Pugh, Florence Pugh als Prinzessin Irulan der auch noch, aber das ist irgendwie bei ihren beiden hat das für mich manchmal nicht so gut funktioniert. Nicht, das ist jetzt nicht ein kompletter Absturz, aber wir haben die Chemie haben nicht so...
Oh, also ich tue dir da...
Für mich hat es nicht so funktioniert.
Bitte tue dir ein bisschen widersprechen, also vor allem bei der Florence Pugh, weil sie habe ich echt schon stark gefunden, weil sie sagt auch nicht viel, aber eigentlich durch ihre Mimik und alles, oder weißt du, immer, was sie denkt, quasi. Mm. Und das ist natürlich stark, dass du das kannst als Schauspieler oder Schauspielerin machen, oder? Und das macht sie jetzt gut, finde ich. Bei den anderen, du dabei pflichten, also insbesondere Rebecca Ferguson, habe ich mir auch notiert, wo ja viel Screentime hat und da ein bisschen abfällt. Also einfach du, ja, irgendwie stimmt es dort wie...
Oder sie soll ja so ein bisschen das übergeistliche Wesen werden, wo so ein bisschen, aber irgendwie ist mir das ein bisschen für mich so ein bisschen esoterisch rübergekommen und dann auch nicht gut ausgespielt. Das ist immer so ein bisschen unnahbar und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist.
Ja, es ist so ein bisschen künstlich irgendwie, das Ganze. Das,
genau.
Ja, das ist mir aufgefallen. Vielleicht noch zu erwähnen, auch eben der Javier Bardem, hast du vorhin schon gesagt.
Ja, wo, kann ich jung erschlagen.
Und also ihn sehe ich natürlich, ich liebe ihn. Ich sehe ihn
toller Schauspieler.
Wahnsinnig gern. Und er macht es ja gut. Oder? Also er ist so also ein bisschen, vielleicht noch zur Erklärung, gibt es so ein bisschen zwei Teile auch von den Fremen. Die einen, die auch so ein bisschen gläubig sind und die anderen, die eben das nicht sind. Und er gehört so ein bisschen zu den Gläubigen. Und im Timothy Timothée Chalamet so ein bisschen wie der Erlöser gesehen, oder? Und das spielt er einfach so wahnsinnig gut. Ja, wie er das immer wieder rüberbringt, die Szenen. Und so lieblich halt einfach wieder, ja, wie er das überbringt. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht noch zu den Bösewichten, oder?
Ja, ich wollte es gerade sagen, wäre mein nächster Satz gewesen, du hast es perfekt übergeleitet, wir müssen auch noch ein bisschen über die böse, dunkle Seite, nämlich über die ganzen Harkonnens reden. Ich fange ein bisschen bei den Einfacheren an. Ich als Ex-Wrestling-Fan habe natürlich immer Freude, wenn ich mal wieder den Dave Bautista sehe, aber ich meine, er ist ja schon lange nicht wirklich Wrestler und hat sich jetzt als Schauspieler in Hollywood doch einen rechten Namen gemacht und auch schon nicht das erste Mal für Danny Villeneuve vor der Kamera, unter anderem auch für Blade Runner bereits eine kleine Rolle gehabt. Und ja, der spielt ja der Raban, die rechte Hand, von, die ausführende böse Hand vom Baron Harkonnen schreit um und hat immer wieder mal Wutausbrüche und ich sehe ihn noch gerne so in so knorrigen Rollen.
Ja, aber auch so ein bisschen, er spielt auch so ein bisschen naiv, dumm, oder?
Genau. So. Und das ist ja so ein bisschen seine Rolle natürlich. Ja, oder? Er ist nicht der Stratege. Ja, er ist nicht der Stratege, ist dann eben jemand Angst, da kommen wir jetzt dann noch drauf. Aber er ist so ein bisschen der Hau-drauf-Typ. Und klar, bringt er natürlich auch körperlich mit. Ist logisch, dass er natürlich dort auch prädestiniert ist. Aber abgesehen von dem, und das macht er halt gut. Und wenn er dann mal so richtig ausrastet, dann kaufst du sein Moffing auch ab. Also, ich glaube, ich sehe ihn noch gerne. Hat man fast ein bisschen wenig Screentime gehabt. Ich hätte ihn gerne noch so. Insbesondere sehr enttäuscht bin ich vom Schlusskampf gewesen. Sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Das ist eine von der Hauptkritiken fast vom zweiten Teil. Ich habe mir da wirklich ein bisschen mehr erwartet, aber da komme ich dann noch drauf. Aber sonst, ja. Dann haben wir natürlich noch durch zwei grosse mit Antagonisten, die da ins Gewicht fallen. Insbesondere der Austin Butler als Fate Rauta Harkonnen und der Skarsgård.
Genau.
Der Stellan Skarsgård. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht der andere Skarsgård sage, als Baron Vladimir Harkonnen. Was sagst du zu ihnen zwei?
Ja, ich finde beide gut. Oder? Also der Skarsgård, der da so der Überbösewicht, sage ich jetzt mal, oder Anführer spielt. Und ja, das ist einfach auch wahnsinnig gut inszeniert, muss ich sagen, aber er macht das so gut dort in dieser Rolle innen, in diesem, keine Ahnung, so komischen Bad, wo er immer drinnen ist, oder?
Und so ein unglaubliches Kostüm, bis zu 8 Stunden haben sie gehabt, habe ich gelesen. Ja, ist krass, wirklich.
Ja, und du musst dich eben mit dem noch bewegen und spielen und so, oder? Also das, Und der Austin Butler, der ja sehr viel Zeit bekommt, und, aber das eigentlich sehr gut macht. Also es gefällt mir wirklich gut, da ihn mal als Bösewicht zu sehen. Ich schaue ja noch die Serie da. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen.
Masters of the Air,
ja, merci, wo er ja so ein bisschen der Schönling und der Lieb Schwiegersohn spielt quasi. Also ja, einfach so. Und hier ist das pure Gegenteil, oder? Irgendwie mit Glatzen und so. Und,
ja.
Aber und ja.
Ein richtiger Psychopath, Sadist, den er ausspielen kann. Wirklich eine unangenehme Figur.
Aber du nimmst das wirklich Figur ab, oder? Und
ja, muss ich auch sagen. Ich finde jetzt, ein paar Kritiker international gesagt, beste Antagonist seit irgendwie, weiss jetzt nicht, Heath Ledger als Joker und so. Ja, mal schauen. Ah, da bin ich jetzt nicht so
überzeugt. Nein, aber er spielt es wirklich sehr gut.
Eben, aber er spielt es gut. Er spielt oder, sehr gut.
Und wenn ich jetzt wieder eben die beiden Sachen sehe, oder ist der, eben du hast vorhin gesagt, oder in der Serie und jetzt da hier im Film, oder so zwei unterschiedliche Rollen und eben so die Schauspieler, die immer nur das Gleiche spielen und da siehst du jetzt, wie vielseitig das er ist.
Also nein, er ist gut.
Ich habe ihn eben nicht gesehen im Elvis. Aber schon dort hat er
ja... Ja, ich habe Elvis gesehen, aber eben, ich habe hier beim Filmfenster schon etwas zu Elvis gesagt. Das ist weiter länger zurück. Ich bin nicht begeistert von Elvis. Aber es liegt auch am Regisseur und Autor.
Genau. Aber,
kannst gerne mal reinhören.
und also, ja, er macht das hier super. Gut, jetzt haben wir jemanden durch, oder?
Ich glaube, das ist es so. Javier Bardem, hast du schon... Ah, vielleicht noch der Josh Brolin aus Gertrude, der ja zurückkehrt, nachdem er tot geglaubt ist, im ersten Teil. Hat mich zum Beispiel wieder... Ich sehe den Josh Brolin einfach gern. Mhm. Und er hat mich wirklich sehr überzeugt. Muss ich sagen. Hat mir wieder gefallen in dieser Rolle. Ich hoffe, es bleibt auch so, falls es noch zu weiteren Rollen kommen sollte.
Ja, genau.
Podcast-mässig sind wir durch.
Ja, nein, einfach ein Ding, aber wir dürfen natürlich nichts verraten. Es gibt noch einen Überraschungscast, den wir noch nicht aufgezählt haben, von jemandem. Aber das lassen wir oft, das müsst ihr schauen.
Stimmt. Merci für den Hinweis. Gut, jetzt haben wir ja schon sehr viel Positives gesagt. Jetzt haben wir sicher an der einen oder anderen Kritikpunkt und den werden wir auch mit Beispielen und Szenen müssen verknüpfen. Darum eben hier sicher nochmal eine klare Spoilerwarnung. Steigen wir mal ein bisschen ein. Rückblickend jetzt auf Part 2, wo siehst du so den einen oder anderen Kritikpunkt, mal abgesehen vom Charakterlichen von der Schauspieler?
Also echt der Hauptkritikpunkt, den ich habe, ist, also für mich ist es so ein typischer Zwischenfilm halt, irgendwie vor einer Trilogie. Und die ganze Vorlage macht es halt nicht einfach, oder? Weil das hat so viele Handlungsstränge, die irgendwie verstrickt sind. Wo Figuren sind mit verschiedenen Häusern etc. Oder also Game of Thrones lässt grüßen. Und das hier alles irgendwie zusammenzubringen und allem irgendwie gleichwertig zu werden, ist gar nicht möglich. Oder? Und das merkt man halt einfach. Und für diese Sachen nimmt sich der Film dann sehr viel Zeit raus. Sei das irgendwie für einen Kampf zum Beispiel zu zeigen, oder? Und für andere Sachen rauscht es dann einfach irgendwie viel zu schnell durch. Und das ist dann nicht stimmig irgendwie für mich. Also ich kann dann noch ein paar Beispiele aufzählen, aber irgendwie
ist... Ja, mach nochmal.
So ein bisschen, also die... Zum Beispiel der Kampf von eben der Austin Butler, da wo er irgendwie Geburtstag hat, bekommt. Mhm. Und dann ist er da in der Arena rein. Für das nimmt man sich extrem viel Zeit, oder? Für das irgendwie zu inszenieren. Oder auch, wo man eben da auf den berühmten Sandwurm aufgeht, oder da die Prüfung muss machen, der Paul Atreides, dass er drauf geht, das geht ewig lang. Also es ist wahnsinnig gut gemacht, oder? Und es ist auch interessant zuzuschauen. Und aber dann gegen Schluss, eben du hast es vorhin schon angetönt, im Schlusskampf, wo also ja, eine grosse Schlacht ist,
die wirkt fast ein bisschen gehetzt.
Es ist extrem gehetzt, oder?
Bis auf die Situation, wo er in dem Raumschiff vom Imperator spielt.
Ja, genau.
Sich normal ein bisschen Zeit nimmt. Aber alles, was vorher passiert, ist komplett gehetzt.
Oder dann können wir da
super Plan, wie sie da
tausende irgendwie Fighter aufeinander. Und dann plötzlich sind sie schon bei ihm irgendwie im Raumschiff innen. Und kommen quasi schon wie zum Schlusskampf über, oder? Und
ja,
fast wieder rein ist gekommen, das wird nicht gezeigt. Und wenn ich jetzt da irgendwie zum Beispiel einen Vergleich mache zu Herr der Ringe, oder? Wo das,
ja. Aber der Peter Jackson hat dort ganz, das war ein Genie gewesen beim Pacing von Schlachten. Das muss man einfach sehen. Da ist dort wirklich, das hat einfach funktioniert, insbesondere in der ersten Trilogie, wo einfach dort hat man sich wirklich inspirieren können, wie so das Pacing vom Vorgang von einer Schlacht könnte im Kino wirken. Und das hat er einfach beherrscht in jedem von den Filmen.
Aber weißt du, ich tue das gar nicht...
Im zweiten oder im dritten, ja.
Ich tue das einfach mehr zuschreiben, dass... Ich glaube, der Denis Villeneuve hat wie am das Beste rausgeholt, was man rausholen kann, oder?
Ich glaube auch.
Weil sonst hättest du irgendwie drei Filme aus diesen Part 2 müssen machen, oder wenn das alles, was du erzählen willst, drinnen ist. Aber das ist so ein bisschen das Problem an diesem ganzen Franchise, oder? Dass man so viele komplexe Sachen hat, das würde dann eher wieder für eine Serie sprechen. Was wiederum,
ich glaube, es ist es nicht eine Kombination von Komplexität und grossen Showwerten und Bildern, die du zeigen kannst. Also du hast nicht nur Intrigen, Succession-mässig irgendwie zwischen irgendwelchen Protagonistinnen und Protagonisten, die du musst abhandeln und in die Story einweben, sondern du musst ja noch das grosse das galaktische, absolut, die Ebene zeigen. Oder ich habe einen von meinen Hauptkritikpunkten, vielleicht um das hier anzuknüpfen, ist, dass ich die ganze Zeit in diesem Film gewartet habe, aber jetzt das Universum, Dune, ist ja so riesig. Aber es findet alles auf diesem Planeten. Ich will mal ein bisschen spüren, dass das gross ist. Und das ist noch nicht so richtig gross geworden. Und dann im letzten Drittel wird es dann gross. Dann merkst du plötzlich, wo die anderen Häuser kommen, aus dem Weltall anzufliegen, was plötzlich der Konflikt riesig wird und wirklich Galaxis rausgedreht wird.
Aber dann plötzlich wird es alles auf Ketzen, oder? Der ganze Film.
Und dort ist es völlig gehetzt. Ja. Und vorher hast du über 2 Stunden eigentlich im Worldbuilding und Charakterbuilding auf dem Planet gemacht oder gesehen. Und dann macht es tack, und dann merkst du plötzlich, wie gross das plötzlich ist. Und du musst ja immer davon ausgehen, dass der Zuschauerin, der Zuschauer ja die literarische Vorlage nicht kennt. Wenn er sie kennt, umso besser. Dann kann er sich die Epe im Hintergrund natürlich vorstellen. Aber das ist damals der Herr der Ringe-Besucher auch so gegangen, um jetzt wieder den Vergleich zu machen. Aber hier hat man ein bisschen zu lange gewartet, aber ich glaube, du sagst es richtig. Der Denis Villeneuve hat wirklich das versucht, dem beiden gerecht zu werden. Der Tiefe von den einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten und ihren Verknüpfungen bis auf die verschiedenen Häuser plus das Epos Dune als grosse Science-Fiction-Opera. Und das ist einfach eine extreme Herausforderung. Und tatsächlich, du hast es jetzt gerade angedeutet, eine Serie hat natürlich mehr Raum, mehr Platz. Aber am Ende des Tages hat er es, glaube ich, so gut gelöst, wie es ist gegangen. Da bin ich auch bei dir. Ja. Also ich bin sehr ähnlich.
Aber oder jetzt, ich gehe aus dem Film raus, so viele offene Fragen oder weißt du, wo ich den Hintergrund nicht weiss oder eben jetzt. Was ist jetzt genau die Rolle eben von Rebecca Ferguson als Mutter? Oder was spielt der noch mit? Und dann gibt es ja die komischen Frauen, oder? Ich weiß gar nicht, wie sie heißen,
Bene Gesserit.
Genau, die bedeutende Rollen spielen, aber die immer wieder nur so kurz auftauchen, oder? Und das ist einfach extrem schwierig, wie das Ganze wie zu greifen, und du willst gleich ja wissen, was steckt dort dahinter, und dem kann man nicht wie gerecht werden, oder? Und das finde ich,
das stimmt,
das ist wie das grösste Manko an diesem Film. Und eben, es geht noch weiter, ich habe vorhin gesagt, es ist so ein Zwischenfilm, oder? Also wo wieder so ein bisschen, jetzt muss ich wieder, weiß nicht, 5 Jahre warten, bis Part 3 rauskommt, also das ist dann so ein bisschen das, was so ein bisschen, was ich ein bisschen fast schade finde. Und dann habe ich so ein paar kleine Sachen dann noch.
Ja, also so grosse Kritikpunkte habe ich eigentlich nicht mehr. Bei mir sind es dann auch noch so ein bisschen kleinere Sachen, so vereinzelt, die mich gestört haben. Aber roundabout muss ich sagen, bin immer noch sehr auf der positiven.
Ja, ich gehe. Es klingt jetzt aber ein bisschen schlecht. Gell? Aber vielleicht die kleinen Sachen.
Wenn wir noch schnell zwei, drei kleine Beispiele, die vielleicht eher kritisch gebaut
haben. Also komm, fang doch
gleich mal los.
Nein, so fang du.
Der Humor war ein Kritikpunkt für mich gewesen. Insbesondere der Teil im Film mit dem Javier Bardem als Stilgar. Da hat es ja ein paar so Humorspitzen gegeben, dass er so Sprüche macht und so. Und das hat man gerade in einem kurzen Teil innerhalb von etwa 20 Minuten hat es immer so 3 kleine humoristische Einlagen gegeben, kurz nacheinander. Und dann habe ich wirklich ganz kurz so ein bisschen das Gefühl gehabt, Herr Villeneuve, jetzt will ich es nicht übertreiben. Jetzt hast du alles so ernst erzählt, hast uns das ernste Universum präsentiert und jetzt aufgebaut, plötzlich so dezent, langsam humorig. Dann hat sich so ein bisschen sehr, sehr gehäuft, ganz kurz, aber das war nur so ein kurzer Abschnitt gewesen, und dann ist es wieder weg. Und da habe ich wirklich gedacht, das darfst du jetzt nicht länger ziehen. Das wäre jetzt schade, weil ein Humor einbauen in einem Franchise, wo wirklich viel, viel wenig, also was sich so dermaßen ernst nimmt, zum Beispiel gegenüber einem Star Wars oder so, wo Humor ganz einen anderen Stellenwert hat, finde ich, oder immer hat gehabt, also wo das Zusammenspiel besser funktioniert, aber das passt nicht so zu Dune. Dune ist ja ein ernstes Universum.
Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so geschaut, ich habe das mehr seine Rolle zugeschrieben, oder?
Und wo er ein bisschen so ist.
Ja, genau.
Ja. Bisschen, er ist ja
auch
ein
bisschen, ich weiß, Mensch,
sagen, so ein bisschen naiv.
Ja, ja,
so bisschen,
ich weiß,
und, das,
Mensch,
und durch das entsteht so ein bisschen eine humoristische Bad. Das wäre für mich so ein kleiner Kritikpunkt. Was hast du so für einen kleinen?
Ja, ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, also sind die Tionäre auf diesen Sandwürmern, oder? Die sind ja riesig.
Ja.
Und die kommen wieder drauf und die reisen dann auf denen wie auf dem, Achtung Spoiler, wie auf einem Zug vom einen Ort zum anderen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, aber wie kommen die wieder drauf? Und was ist, wenn jetzt der Wurm irgendwie einfach wieder in den Sand runtergeht, oder? Und das wird nicht gezeigt, oder? Also die sind ja da näher mit Kind und Kegu irgendwie auf dem Wurm, der irgendwie mit 100 durch die Wüste durchrast. Und der hält ja dann nicht an einem Bahnhof, oder? Ja, das war irgendwie so ein bisschen unlogisch gewesen, oder? Wenn du siehst, wie lang das er hat, dass er überhaupt da drauf kommt, oder? Wie beschwerlich das ist, dass er den kann reiten. Ja.
Und dann sind sie irgendwie mit einem halben Dorf.
Ja, genau.
Das merkt man manchmal ein bisschen befremdlich. Das stimmt. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, das musst du jetzt einfach in einem Science-Fiction-Film ein bisschen
abknöpfen, genau,
sage ich jetzt mal. Das musst du jetzt dem ein bisschen, da musst du jetzt einfach so ein bisschen den Glauben dran haben, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, im Realismus-Sinn muss man sagen, ja, gibt schon so zwei, drei Fragezeichen, wie das so funktionieren.
Genau. Und dann
habe
ich vielleicht noch eins, was ich auch so ein bisschen unlogisch gefunden habe, ist eben der Austin Butler, der, das habe ich vorhin erwähnt, den Kampf hat da in seiner Arena beim Geburtstag. Also das sieht auch nicht gut aus, muss ich sagen. Die ganze...
Insbesondere die Arena ist sehr steril.
Das ist irgendwie ja so schwarz-weiß die Welt. Und also
das... Aber ist das nicht... Ist die Harkonnen-Welt einfach auch ein bisschen so?
Ja,
ist das nicht ein bisschen das ist so... So das kühle, kalte, schwarz-weiße...
Ja, aber es sieht einfach nicht gut. Das ist das Einzige, was einfach nicht gut aussieht an dem Ganzen.
Weißt du, was ich die ganze Zeit überlegt habe? So ein bisschen ein HR-Giger-Touch hat der gut da. Mm-hmm. Das hat der Welt sehr gut
also hat sie ja zum so ein Teil so ein bisschen drin, aber ja, dort in dem... Also,
aber eben zu wenig, es ist viel zu klein.
Also das sieht echt nicht gut aus, aber dann, was ich dort wollte sagen, der kämpft ja irgendwie so gegen drei Gefangene, die vorher irgendwie gefoltert wurden. Und dort hat er ja der Letzte, der ja... irgendwie nicht unter Drogen steht und so, oder? Richtig. Hat er ja so ein bisschen Mühe, gegen den zu kämpfen. Aber dann im Schlusskampf, Achtung Spoiler, oder? Gegen Timothy Chalamet, ist er dann höllengut, oder? Und
es ist so ein bisschen komisch, ein bisschen unglaubwürdig. Seine Wandlung als Fighter ist irgendwie nicht so nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch so ein bisschen...
Ja, das muss ein bisschen die Dramaturgie geschuldet, sag ich mal.
Den Arena-Kampf hätte man ein bisschen besser können inszenieren und ein bisschen cleverer schreiben.
Von mir aus gesehen, das hättest du einfach weglassen können. Fertig. Das kannst du einfach weglassen.
Oder anders erzählen, wo er steht.
Ja, und wie er so
ein bisschen...
Also es geht ein bisschen darum, dass er jetzt ein bisschen reifer wird, irgendwie mit dieser Szene. Und das hättest du anders können erzählen, und zwar innerhalb von zwei Minuten. Ja. Der Film geht fast drei Stunden. Und dafür vielleicht etwas am Angst ein bisschen mehr Raum geben. So. Aber, alles in allem...
Hast du noch einen Mini-Kritikpunkt? Nee. Ich habe noch einen.
Ja, erzähl.
Aber nur mal ganz einen kleinen.
Also sag.
Aber das ist mein Problem. Der Denis Villeneuve macht ja, wie wir haben es gesagt, grossartige Bilder, tolle Einstellungen, auch hier in diesem Film. die epischen Einstellungen von diesen Wüstensituationen, wenn die so über einen Sonnenuntergang in die Wüstenlandschaft schauen, oder insbesondere auch dann, wo die drei Würmer gleichzeitig angreifen, vielleicht magst du dich noch an die Szene erinnern, die hat man, glaube ich, auch so ansatzweise im Trailer gesehen, aber die wird jetzt, die ist im Film nochmal bedeutend anders inszeniert. Ich finde das alles grossartig. Was mich aber manchmal ein bisschen hat gedacht, habe ich ein bisschen Zack Snyder-Vibes bekommen. Ich muss dann nicht zum 20. Mal eine Fremenkämpferin, Kämpfer sehen, langsam aus dem Sand aufstehen, in Zeitlupe, um irgendeine 0815-Aktion machen. Also, es ist immer so bei einem Film, weil ich denke, einfach, der schon 3 Stunden ansetzt, tu doch lieber die Zeit der für solche Einstellungen einsparen und erzähl dafür etwas anderes. Ein bisschen. Spiel zum Beispiel das in dieser Arena anders aus oder du einen Charakter besser ausspielen oder so. Er weiss ja, was er kann. Er weiss, dass er die Bilder erzeugen kann und das Publikum kann mitreissen. Dann muss er nicht... Zum Teil hat er es ein bisschen übertrieben. Es hat so ein bisschen, insbesondere bei dem Überfall auf den Spice Harvester da, wo Spice aus dem Boden rausholt. Vielleicht magst du dich an diese Situation erinnern. Da hat es in der Vorbereitung ein paar so Szenen gegeben, wo ich gedacht habe, komm, wir haben gehört, wie euer Plan ist, jetzt greifen da. Es ist gut. Jetzt geht's los. Das ist aber nur so eine ganz. Das ist aber Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also sehr, sehr hohem Niveau. Das möchte ich nochmal klarstellen. Wirklich. Ja, das wär's. Und sonst bin ich vollumfänglich zufrieden aus dem Kino raus. Man muss auch sagen, die Laufzeit war für mich nicht so spürbar gewesen. Das Pacing war gut gewesen. Wenn man den ganzen Film sich nochmal la Revue passieren. Er hat keine besonderen Längen drin gehabt. Er hat nur an besonderen Orten, wie du schon richtig hast gesagt, manchmal ein bisschen das Gewicht am falschen Ort. Also das letzte Drittel wirkt sehr gehetzt. Der vordere Teil bekommt einen grossen Raum. Gleichzeitig in diesem grossen Raum sind aber dann so emotionale Sachen nicht so richtig gut ausgespielt. Das sind so kleine Kritikpunkte, die sich dann ein bisschen summieren. Ja, ich glaube, von meiner Seite kann ich meine Wüstenwürmer vergeben, aber ich weiß nicht, wie es um dich steht. Ich kann für dich nicht reden.
Ja, das ist gut.
Dann überlasse ich dir den Vortritt, weil ich jetzt noch viel gesagt habe. Wir vergeben heute einen von 1 bis 5 Wüstenwürmer. 5 ist natürlich das Beste, das ist klar. Wo steht bei dir Dune Part 2?
Ich kann nicht einfach nur sagen, wie viele Wüstenwürmer ich vergeben.
Selbstverständlich darfst du das begründen.
Genau. Ich bin so ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Möchte aber schon vorweg schicken, geht die Kino den Film schauen. Absolut gleichwohl eine Empfehlung, aber ich habe leider nur 4 von 5 Sternen, was ja immer noch gut ist.
Was heisst leider?
Momo,
das ist ja sehr hoch.
Ist sehr hoch, genau. Aber es, wenn ich schon vorher schaue, wenn wir dann mal das Ranking machen vom besten Film vom Jahr, wird er bei mir nicht auf Mais sein. Das kann ich schon mal jetzt schon sagen.
Ja, gut, das wäre auch. Ist schon ein bisschen früh im Jahr, würde ich sagen.
Nein, ja, aber er könnte jetzt aber das Ranking schon anführen und sagen, es wird schwierig, den zu überholen, aber ich weiss jetzt schon, das wird nicht sein. Weil er heisst ja Part 2.
Also kommt er aufs 2. Nein, Spass beiseite. Also deine 4 von 5 5 trockenen Wüstenwürmer. Ich bin eigentlich fast bei dir. Ich sage 4 von 5 Wüstenwürmer, wie hier aus den ähnlichen Kritikpunkten, die ich bereits angefügt habe, dass er nicht perfekt ist.
Du kannst eine halbe vergeben. Bei Letterboxd kannst du 4,5 vergeben. Das möchtest du nicht.
Er bekommt von mir, ich wollte noch schnell ausholen, er bekommt von mir aber noch einen halben Wüstenwurm oben drauf, weil ich einfach sage, wir brauchen wieder mehr guten Sci-Fi.
Ja, und also nicht nur Sci-Fi, solche Filme im Kino.
Aber insbesondere das Genre hat es einfach wieder mal verdient, etwas Neues, etwas frisches, grosses zu erzählen, grosse Geschichten zu erzählen, die nicht bereits einer grossen Franchise angehören. Und das ist das, also natürlich ist Dune eine grosse Vorlage, aber ich meine jetzt von der filmischen Umsetzung. Oder ich will nicht der 1000. Star Wars Film, ich will auch nicht als Star Trek Fan, ich will auch nicht der 15. Star Trek Film, wirklich nicht. Es ist okay. Es ist wirklich okay, das Franchise ist, die Franchises sind für mich ein bisschen ausverzählt und darum ist doch gut, dass da mal etwas Neues wieder
gut, wir reden dann in 15 Jahren nochmal drüber, weißt du, der 15. Dune-Film und
ja, so. Okay. Ich, vielleicht sage ich dann etwas anderes, aber zum heutigen Zeitpunkt, gebe ich noch einen kleinen halben Wurm oben drauf. Und ich glaube, das ist unser Schlussfazit, oder? Zu Dune Part 2. Wir gehen raus aus dem XXL Review zu Dune Part 2, gehen ins Kino, schauen die super Filme. Der Mephisto sagt Tschüss und trinkt jetzt noch sein Kaffee fertig. Und das Schlusswort übergebe ich heute am Moski zum Ausfädeln. Tschüss zusammen.
Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Geht in Kino unbedingt den Film schauen. Sicher eine riesengroße Empfehlung. Auch wenn ich nicht ganz viele Sterne habe bekommen. Aber wegen dem geht mein Kino und schaut es nicht daheim im Fernsehen. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.